September 1996. Es dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde. Doch für Sean King, den Agenten des Secret Service, war es der längste Sekundenbruchteil seines Lebens. Sie befanden sich auf Wahlkampfreise und hatten in einem abgelegenen Nest Station gemacht. Ein 0815-Hotel, ein kurzes Treffen mit Anhängern. Sean musterte die Menge, während ihm sein Ohrstöpsel unwichtige Informationen zuwisperte. Im Versammlungssaal wimmelte es nur so von aufgeregten Menschen mit »Wählt Clyde Ritter«-Plakaten. Immer wieder wurden dem Kandidaten Babys entgegengestreckt und Clyde küsste sie alle. King hasste das, weil sich hinter den kleinen Körpern problemlos Handfeuerwaffen verstecken ließen. Er überwachte das potenziell gefährliche Spektakel mit gespannter Aufmerksamkeit und hatte das Gefühl, in seinem Magen entstehe spontan ein Geschwür. Die Menge rückte näher an die Samtkordel, die als Absperrung diente und die Tabuzone markierte. King reagierte darauf, indem er näher an Ritter heranrückte. Er legte seine Hand leicht auf den Hemdrücken, um den Kandidaten im Fall eines Falles sofort zu Boden reißen zu können. Dass er sich vor ihn stellte, war nicht möglich. Schließlich gehörte der Kandidat dem Volk. Ritter verhielt sich immer gleich. Er schüttelte Hände, winkte, lächelte, sonderte eine zitierbare Äußerung für die 18-Uhr-Nachrichten ab und spitzte wieder die Lippen, um das nächste Baby zu küssen. Und die ganze Zeit über stand King schweigend dabei und hielt nach möglichen Gefahren Ausschau. Es gab einige Besucher, die Ritter und die Politik, die er vertrat, hassten. Gesichter lügen nicht, jedenfalls nicht für jene, die gelernt haben, sie zu lesen. King konnte Mienen ebenso gut lesen, wie er mit einer Pistole umgehen konnte. In seiner beruflichen Laufbahn hatte er kaum jemals etwas anderes getan, als die Herzen und Seelen von Männern und Frauen an ihren Augen und an ihrer Körpersprache abzulesen. Sein Blick glitt kurz zur Uhr an der rückwärtigen Wand des Saals. Es war 10.32 Uhr. Ein neues Geräusch, ein neuer Anblick erregte Kings Aufmerksamkeit, etwas vollkommen Unerwartetes. Und er, der hinter Ritter der Menge gegenüberstand, war der einzige Mensch im Raum, der es sehen konnte. Ein, zwei, drei Herzschläge lang, viel zu lange, konnte er seine Augen nicht davon lösen. Aber wer wollte ihm daraus, dass er von diesem Anblick nicht loskam, einen Vorwurf machen? Jeder. Und, wie sich herausstellen sollte, sogar er selbst. King hörte das Knallen. Er spürte die Feuchtigkeit an seiner Hand dort, wo sie Ritters Rücken berührt hatte. Nur handelte es sich jetzt nicht mehr nur um Schweiß. Ein stechender Schmerz durchzuckte seine Hand. Das Projektil hatte ihm an der Stelle, wo es aus dem Körper des Kandidaten ausgetreten war, ein Stück von seinem Mittelfinger abgerissen, bevor es in die Wand hinter ihm einschlug. Gekreisch klang aus der Menge, doch gleich darauf schien es sich in ein nicht enden wollendes Stöhnen aufzulösen. Gesichter dehnten sich zu Fratzen. Dann schien alles vor Kings Augen zu verschwimmen. Füße hasteten vorbei, Körper wanden sich und von allen Seiten drang Geschrei auf ihn ein. Die Menschen schoben, zogen und duckten sich mit einem einzigen Ziel, nichts wie fort von hier. Und in Kings Kopf wiederholte sich immer wieder ein einziger Gedanke. Nie ist das Chaos größer, als wenn vor den Augen einer arglosen Menge der Tod schnell und gewaltsam zuschlägt. Der Kandidat lag vor ihm auf dem Boden. Die Kugel war direkt durchs Herz gegangen. King fixierte den Schützen, einen hochgewachsenen Brillenträger mit einer Tweedjacke. Der Smith & Wesson Revolver war noch immer auf die Stelle gerichtet, an der Ritter eben noch gestanden hatte. Die Sicherheitsleute versuchten, sich durch die außer Rand und Band geratene Menge zu kämpfen, kamen aber nicht durch, sodass King und der Mörder wie isoliert einander gegenüberstanden. King richtete seine Pistole auf die Brust des Attentäters und drückte ab, wie es ihm die Pflicht gebot. Einmal und gleich danach ein zweites Mal, obwohl der erste Schuss schon gereicht hätte. Der Mann brach zusammen. Es war, als habe er damit gerechnet, für seine Tat sterben zu müssen, und diese Bedingung stoisch akzeptiert, wie es sich für einen guten Märtyrer gehört. Und Märtyrer lassen Menschen wie King zurück, die fortan mit dem Vorwurf leben müssen, dass sie die Tat zugelassen haben. Im Grunde waren an jenem Tag drei Menschen gestorben. Und einer von ihnen war King. Sean Ignatius King, geboren am 1. August 1960, starb am 26. September 1996. Und ihm erging es viel schlimmer als den anderen Gefallenen. Sie wurden fortan von ihren Lieben betrauert oder zumindest von jenen, die das liebten, wofür die Toten gestanden hatten. Dem baldigen Ex-Agenten King war solches Glück nicht beschieden. Seine denkwürdige Bürde blieb auch nach seinem Tod noch quicklebendig. 8 Jahre später. Die Wagenkolonne bog auf den Parkplatz ein, hielt an und spuckte zahlreiche Menschen aus, denen zu heiß war und die alle müde und schlecht gelaunt wirkten. Sie marschierten auf den hässlichen, weiß verputzten Backsteinbau zu. Das Gebäude hatte zu verschiedenen Zeiten schon den verschiedensten Zwecken gedient. Derzeit beherbergte es ein Bestattungsunternehmen. Dem Anlass entsprechend ernst dreinblickende Herren in schwarzen Anzügen standen neben den aufgebahrten, ebenso schwarzen Särgen. Ab und zu traten Trauernde aus der Tür und schluchzten. Ein alter Mann in einem zerlumpten Anzug und mit einem ramponierten Stetson saß vor dem Eingang auf einer Bank und schnitzte. Als der Tross, in dessen Mitte feierlich ein großer, gut aussehender Mannschritt an ihm vorbeikam, blickte der Alte neugierig auf und grinste, wobei er die wenigen nikotinfleckigen Zähne zeigte, die ihm noch verblieben waren. Dann zog er eine kleine Flasche heraus, nahm einen Schluck und wandte sich wieder seiner Schnitzkunst zu. Im Gleichschritt folgte dem hochgewachsenen Mann eine Frau Anfang 30. Früher hatte das Gürtelholster mit der Pistole unangenehm an ihrer Hüfte gescheuert und die Haut darunter wund gerieben. Zur Behebung des Problems hatte sich die Frau an dem kritischen Punkt eine zusätzliche Schicht Stoff in die Bluse genäht. Eine gewisse Irritation war zwar noch geblieben, aber damit konnte sie leben. Die Agentin Michelle Maxwell lebte stets auf der Überholspur. Noch gehörte sie nicht zum inneren Kreis der Leibwächter, die den Präsidenten der Vereinigten Staaten bewachten, aber viel fehlte ihr dazu nicht mehr. Obwohl sie erst 9 Jahre beim Secret Service war, hatte sie es bereits zur Einsatzleiterin gebracht. Ihre derzeitige Aufgabe war sozusagen die Generalprobe vor dem fast sicheren Ruf ins Weiße Haus. Und Michelle war beunruhigt. Dieser Aufenthalt war nicht eingeplant gewesen. Es hatte also kein Vorab-Team und nur einige wenige Hintergrundinformationen gegeben. Andererseits hatte so eine Reiseplanänderung in letzter Sekunde den Vorteil, dass niemand vor Ort mit dem Besuch rechnen konnte. Vor dem Haupteingang bat Michelle den hochgewachsenen Mann zu warten, bis sie und ihre Leute das Gebäude überprüft hätten. Im Leichenschauhaus war es still. An bestimmten Schlüsselstellen auf dem Weg ihres Schützlings hatte Michelle Agenten postiert. Füße verteilt, wie es im Jargon der Dienste hieß. Der hochgewachsene Mann, John Bruno, wurde hereingeführt. Michelle geleitete ihn durch den Flur, verfolgt von Blicken aus den Aufbahrungsnischen. John Bruno bewarb sich um das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika und hatte nicht die geringste Chance, gewählt zu werden. Der Mann, dem man seine 65 Lebensjahre nicht ansah, kandidierte als Unabhängiger. Dank der Unterstützung eines kleinen Prozentsatzes von Wählern, der alles satt hatte, was der politischen Mitte lieb und teuer war, war es ihm gelungen, sich für die Präsidentschaftswahlen zu qualifizieren. Und damit stand er unter dem Schutz des Secret Service, wenngleich die Zahl der ihm zugebilligten Sicherheitskräfte nicht so hoch war wie die der aussichtsreicheren Kandidaten. Michelles Aufgabe bestand darin, dafür zu sorgen, dass Bruno bis zur Wahl am Leben blieb. Mittlerweile zählte sie die Tage. John Bruno, ein knallharter ehemaliger Staatsanwalt, hatte sich im Laufe seines Lebens eine Menge Feinde gemacht. Seine politische Botschaft war simpel. Er verkündete, er wolle das Volk von der Last der Regierung und der Verwaltung befreien und dem freien Unternehmertum freie Hand lassen. Und was war mit den Armen und Schwachen, die in einer Gesellschaft ungezügelten Wettbewerbs unter die Räder kamen? Nun ja, bei allen anderen Arten auf dieser Erde gingen die Schwachen eben zugrunde. Warum sollte das beim Homo sapiens anders sein? Es war im Wesentlichen diese Einstellung, die dem Kandidaten Bruno jede Siegeschance nahm. Amerika liebte seine starken Kerle, war aber nicht bereit, sich jemanden an die Spitze zu wählen, der keinerlei Mitleid mit den Mühseligen und Beladenen an den Tag legte. Schließlich war es möglich, dass diese eines Tages die Mehrheit bildeten.